Welcome to Ireland. Once upon a time, there were two farms. The Muldoon farm, where Rosemary lived, and right down the road was my farm, where my son Anthony asked his lonely question of the stars.
Why did you make me so?
Rosemary Muldoon. Yeah! Besotted with love.
There's these green fields, and there's us. Whatever that is, it holds me here.
When he says those things...
It's not normal.
I don't care.
You take after John Kelly, and that man was mad as the full moon. Drowned himself.
He fell in.
He had a rock tied to his neck.
Rosemary, we're known to each other quite the while now. Would you marry me?
Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, Folge 72 mit Donny O'Sullivan.
Hallo.
Clara Soske.
Hello.
Und heute trinken wir in der Kerrygold-Werbung Guinness und suchen das vierblättrige Kleeblatt am Ende des Regenbogens, begleitet von einem schottischen Volkslied, denn wir sind in Irland. Zumindest tun Christopher Walken, Emily Blunt und Jamie Dornan ihr Bestes, um uns das glauben zu lassen, denn die Romanze Wild Mountain Time ist endlich draußen, zu der das irische Kobold-Museum getwittert hat. Leute, das ist selbst uns too much. Ich bin Christian Eichler. Hi. Donny, ich war noch nie in Irland. Kann ich mir das so vorstellen wie in diesem Film?
Also ich muss natürlich jetzt aufpassen, wie viel ich jetzt schon sozusagen vorpresche und ich glaube, ich werde mich noch ein bisschen zügeln müssen und werde die Frage dementsprechend kurz beantworten mit ja, aber mit einem großen eigentlich Jein. Also ich komme da nachher noch ein bisschen ins Detail. Da geht es auch viel, wo ich auch ein bisschen was sagen möchte dazu, zu dem Klischee, was man so außerhalb von Irland hat, besonders auch irgendwie in Amerika und in Deutschland, so Stichwort überall Kühe, grüne Wiesen und so, es stimmt ja auch, ja, aber es kommt immer so ein bisschen dieses Hinterwäldler-Image rüber, wir haben auch Großstädte und wir haben auch tatsächlich Straßen, also echte Straßen und so weiter und auch Kühlschränke und so weiter, also da komme ich nachher noch dazu, aber die Frage kann ich dahingehend beantworten, dass ich sage, ist ein Jein, ist ein Jein.
Clara, wie ist bei dir? Hast du nach dem Film dein Ticket schon gebucht? Warst du überhaupt schon mal in Irland?
Nee, ich war noch nie in Irland und ich habe auch irgendwie das Gefühl, Donny meint ja gerade, das wäre so voller Klischees oder so, aber ich habe das Gefühl gehabt, dieser Film hätte auf jedem x-beliebigen Land sein können.
Ja.
Und es hätte auch in Bayern spielen können. Von daher, meine Tickets sind nicht gebucht. Ich fand's sehr schön. Aber ich hätte tatsächlich wirklich ein bisschen mehr Bock auf Bayern.
Okay, schön, dass ihr beide auf jeden Fall da seid. Wir haben noch nicht zusammen gepodcastet, aber wir haben alle so ein bisschen was mit Podcasts zu tun. Clara, du organisierst nämlich schon relativ lange den Sonntagsfilm bei uns im Cuts Discord. Da kommt man ja rein, wenn man Cuts finanziell unterstützt mit mindestens 3 € im Monat. Da wird jeden Sonntag ein Film geguckt, den die Community auswählt und danach auch drüber diskutiert. Und ich habe mir sagen lassen, ich war jetzt länger nicht mehr mit am Start, dass diese Diskussionen da eigentlich mittlerweile schon besser sind als der eigentliche Podcast, den wir hier machen. Kannst du das bestätigen? Ich habe auch gehört, die Leute hören mittlerweile Katz gar nicht mehr so richtig. Was geht da ab?
Ich kann bestätigen, dass dieser Katz-Discord auf jeden Fall ziemlich viel Raum einnimmt und dieser Sonntagsfilm schon irgendwie zu einem Teil meines Lebens geworden ist. Gerade in diesen Pandemiezeiten war das eine schöne Regelmäßigkeit. Und ich muss wirklich sagen, es hat teilweise wirklich die Qualität des Cuts-Podcasts, weil da echt viele Leute sind, die richtig viel Ahnung haben und einfach viel, viel Filmwissen mitbringen. Da bin ich wahrscheinlich einer derjenigen, die am wenigsten mitbringt und da vielleicht ein bisschen naiver rangeht. Aber es macht wirklich total viel Spaß und es ist, wurde auch ausgeweitet. Also wir haben mittlerweile auch einen Donnerstagsfilmabend und den haben wir eher so Herzkino-Feelgood-Abend genannt. Und ich glaube, da würde auf jeden Fall der Film von heute richtig gut reinpassen.
Ja, das glaube ich auch. Der passt da eigentlich perfekt rein. Aber du machst ja nicht nur was mit Film, sondern eigentlich bist du Lehrerin, ne? Was machst du da und wie bist du zum Film gekommen ursprünglich?
Ich bin Lehrerin, also genauer gesagt, ich bin Sonderpädagogin, also ich kümmere mich vor allem auch um Kinder und Jugendliche mit Förderbedarf, gerade im emotionalen Bereich, dass die auch ins Lernen kommen. Ja, und wie bin ich zum Discord gekommen? Ich bin, oder zum Film gekommen, ja, ich glaube, ich war schon immer filminteressiert. Ich hatte streckenweise auch im Studium filmbezogene Seminare, wo wir das eben dann eher so mit unter pädagogischen Aspekten analysiert haben. Also wir haben vorher Texte gelesen zu Foucault, Bourdieu und so und haben das so ein bisschen darauf angewandt und analysiert. Und dann bin ich eben irgendwann auch auf deinen Podcast, ich glaube Shots hieß der früher noch, gestoßen und jetzt Cuts. Und als du dann den Discord aufgemacht hast, war ich sofort drin und gleich dabei und habe da ziemlich viel abgehangen. Und dadurch kam es dann auch, dass ich so mich ein bisschen so um den Sonntagsfilm gekümmert habe.
Und mittlerweile zocke ich mir so die Leute aus meinem eigenen Discord hier für den Podcast. Genau.
Ja, warum bin ich heute hier? Wahrscheinlich, weil ich diesen Trailer so arsch abgefeiert habe.
Ja, da müssen wir eh dann nochmal drüber reden gleich. Warum reden wir überhaupt über Wild Mountain Time? Weil das halt bei uns so ein krasses Meme eigentlich war bei uns im Discord. Aber erstmal, Donny, zu dir. Schön, dass du da bist. Die Leute kennen dich wahrscheinlich aus dem sehr erfolgreichen Comedy-Podcast Gästeliste Geisterbahn, den du mit Nils Bokeberg und Markus Herber machst. Du machst auch einen eigenen neuen Podcast, That's What He Said, warst lange Teil der Rocket Beans, hast damit Schröck unter anderem Butter Binge gemacht, machst noch vieles anderes. Aber du hast auch mal, stimmt, das ist ein Filmmagazin auf ZDF Neo gemacht, oder? MovieX? Weil ich glaube, also da findet man irgendwie auf YouTube nicht so richtig was, oder?
Also in den Tiefen des Internets findet man, glaube ich, dazu was. Muss man so ein bisschen auf die Google-Seite 5 oder so gehen, glaube ich, bei Bildersuche. Tatsächlich, da findet man da irgendwie, ich habe da auch mal selber geguckt, da findet man, glaube ich, irgendwo tatsächlich so einen Screenshot von dem Set, wo man mich und Nils da so rummoderieren sieht. Und wenn man da irgendwie draufgeklickt hat, kam man zu so einer dubiosen Seite, die irgendwie noch einen Link hatte davon, wo man das auf Vimeo oder so noch schauen konnte tatsächlich, die erste Folge. Ich weiß nicht, ob das noch aktiv ist, aber das beantwortet, glaube ich, deine Frage ganz gut. Also es ist irgendwie so relativ verschollen. Ich glaube auch nicht mehr in der ZDF-Mediathek. Wir sind ja abgesetzt worden nach 4 Folgen. Liebe Grüße ans ZDF. Toll, danke, war super. Nee, das ist so ein Running Gag seit einer ganzen Weile, dass ich das auch gerne so ein bisschen beleidigt spiele, weil Nils und ich das immer noch bis heute sehr schade finden, dass dem nicht mehr Raum und mehr Chance gegeben wurde, weil das wurde ja abgesetzt aus so ganz komischen Gründen, die für uns eigentlich unlogisch waren, aber naja. Wir haben uns dann jeder irgendwie anders entwickelt und alles cool, aber das ist eher so ein Running Gag, dass wir das immer noch bis heute lustig finden, dass die uns abgesetzt haben. Wir so, hä, wieso?
Okay. Naja. Ja, man weiß manchmal gar nicht so richtig bei Öffentlich-Rechtlichen, ne? Warum fliegt was raus und warum bleibt was drin?
Ja, genau, also darauf zahlt dieser Gag tatsächlich ein, also in der Gefahr gehend, dass ich jetzt gerade weinerisch klang und nur mein Ego verletzt war, das geht eher tatsächlich darum, was du gerade meintest, dass ich finde die Fernsehlandschaft da so manchmal einfach, also damals noch vor ein paar Jahren, wird ja immer besser mittlerweile, dass ja viel mehr so Funkformate und sowas echt Raum finden, auch im öffentlich-rechtlichen Bereich, da so im echten Fernsehen, nenne ich es jetzt mal, aber damals war das schon bisschen komisch, weil dann haben die so komische Argumente gehabt, von wegen, wir haben nicht genug Zuschauermitnahme und wir waren immer zwischen den beiden großen Filmen, die da donnerstags lief und dann ist halt klar, wenn der eine Film irgendwie so ein Blockbuster ist und der nächste Film scheiße ist, dass dann, wenn wir zwischendrin laufen, dass dann keiner mehr zuguckt. Aber ja, ist auch egal, scheiß doch, darum soll es jetzt heute nicht gehen. Aber ja, aber es ist ganz cool, wenn du das mal so aufzählst, dann klingt, denke ich, ich fühle mich ja immer wie so ein Imposter, so ein bisschen. Ich finde ja immer selber, dass ich weiß ja gar nicht, wie ich hier gelandet bin sozusagen. Aber es klang cool. Ich habe ja schon einiges gemacht, ist ja krass.
Ja, schön, dass du da bist. Du streamst ja auch sogar noch auf Twitch und so weiter. Hast du manchmal, das würde ich dich ganz gerne mal fragen, weil es mir manchmal so ein bisschen das geht mit den ganzen Podcasts, so das Gefühl, dass du irgendwie nur noch so im Internet lebst,
ja,
quasi?
Ja, absolut. Vor allem habe ich ja jetzt gerade auch ein Laufband gekauft. Ich fühle mich wie so ein Hamster, weißt du, der so ab und zu in die Küche geht, an diesem Wasserding nuckelt, klok, 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 und dann so zurück irgendwie in mein Hamsterrad gehe und dann quasi das Pendant ist mein Twitch-Stream. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist halt auch schon echt alles noch pandemiebedingt. Und du wirst ja wahrscheinlich auch, wenn jetzt keine Pandemie ist, gehe ich mal von aus, auch tatsächlich ab und zu zumindest mal irgendwo hinkommen. Sei es Live-Auftritte oder mal irgendwie zu einer Vorlesung gehen oder selber irgendwie was drehen oder so, keine Ahnung. Und das fällt halt alles weg und dann wirkt das, glaube ich, doppelt einengend zurzeit. Aber ich sehe ja Licht am Ende des Tunnels und das wird hoffentlich alles bald besser. Aber ja, dieses Twitch-Ding kam halt auch dadurch, dass ich sozusagen auch ein bisschen, mir sind auch einige Drehs weggefallen und so weiter und hab mich da so ein bisschen neu positioniert, macht mir auch mega Bock. und habe da so ein bisschen so meine kleine Lücke gefunden und finde ich ganz, bin ganz stolz auf meinen kleinen Twitch-Stream, bei dem ich eigentlich nur Quatsch mache und mich mal frage, warum da überhaupt jemand zuguckt.
Nur Quatsch, und warum schaut da überhaupt jemand zu? Ist vielleicht auch eine ganz gute Frage, die man an Wild Mountain Time gute Überleitung kann. Und ich sag mal kurz, worum das geht. Und der Film ist von, bitte festhalten, Pulitzer- und Oscar-Preisträger John Patrick Shanley. Das ist ein US-Amerikaner mit irischer Abstammung, vor allem Autor von Theaterstücken, ein paar davon auch verfilmt, mit Moonstruck von Nicolas Cage und Cher hat der dann 1987 den Oscar fürs beste Drehbuch bekommen und auch für viele weitere Stücke, also Tony Awards und so weiter. Drei Filme dann selber gemacht, 1990 Joe vs. the Volcano mit Meg Ryan und Tom Hanks, 2008 Doubt mit Meryl Streep und Philip Seymour Hoffman und jetzt eben Wild Mountain Time, der auf seinem eigenen Stück tatsächlich basiert, Outside Mullingar heißt das. Und ja, warum sprechen wir überhaupt über diesen Film? Das ist, weil dieser Trailer irgendwie so im Internet rumgegeistert ist und wir wirklich nicht ganz verstanden haben, was ist das? Was soll das? Ist das tatsächlich irgendwie ironisch gemeint? Ist das die nächste Nummer von Andy Samberg oder ist das tatsächlich irgendwie ernst, eine ernste Romanze? Da müssen wir, glaube ich, auch wirklich jetzt heute mal drüber sprechen. Es geht hier hauptsächlich um zwei Leute. Einmal um Rosemary Muldoon, gespielt von Emily Blunt, und dann um Anthony, wie heißen die mit Nachnamen, Riley natürlich. Die beiden wohnen im Nordwesten Irlands, glaube ich, auf so zwei benachbarten Grundstücken. Es gibt auch noch die Eltern. Sein Vater wird gespielt von Christopher Walken. Sie hat noch ihre Mutter da. Zwischen denen entwickelt sich auch so eine kleine Liebesgeschichte dann. Und die Frage ist, wie soll dieses ganze Grundstück vererbt werden? Eigentlich würden wir sagen, ist doch klar, kommt zusammen, übernimmt das Grundstück. Aber irgendwas passt da nicht so richtig. Anthony hat irgendein Problem. Er steht schon auch auf Rosemary. Sie ist völlig in ihn verschossen, aber irgendwas klappt da nicht so richtig. Irgendwas kann da nicht so richtig klappen. Und das erfahren wir dann auch am Ende des Films, was das ist. Da müssen wir unbedingt dann auch noch gleich drüber reden. Und dann kommt noch John Hamm. Er spielt Adam, ist, glaube ich, der Cousin von Anthony, der dann aus den USA kommt und diese ganze Farm übernehmen will und auch Rosemarys Leben so ein bisschen durchwirbelt. Und ich glaube, viel mehr muss man nicht sagen, außer dass dieser Film wirklich aussieht wie die Kerrygold-Werbung gemischt mit einer Touristenbroschüre für Irland und Leute wirklich, ja, eine sehr große Bandbreite, wenn man das mal positiv sagen will, an irischen Akzenten abdecken. Wenn ihr diese Folge gerade hört, dann ja vielleicht wegen Donny O'Sullivan, der ja zusammen mit Daniel Schröckert bei Rocket Beans TV die Seriensendung Bada Binge gemacht hat. Und Daniel Schröckert wiederum war auch gerade bei uns zu Gast, und zwar in unserem Special zu den Filmen von John Woo. Schröck, Lukas und ich haben in dieser Folge 4,5 Stunden über die Filmografie des Meisters des Heroic Bloodshed gesprochen, und es war eine richtig tolle Folge und auch die längste Folge Cuts, die wir je gemacht haben. Wir haben wirklich versucht zu ergründen, warum funktioniert diese pathetische Action von ihm so gut und warum fehlt sie uns eigentlich heute so sehr. Falls ihr das hören wollt, dann müsst ihr Cuts mit mindestens 3 € im Monat unterstützen. Das geht auf steadyhq.com/cuts. Ihr könnt in die Folge aber auch erstmal reinhören, einfach in unserem normalen Podcast-Feed, also einfach Cuts abonnieren und dann mal den Teaser anhören. Vielen Dank an alle, die Cuts schon unterstützen und diesen Podcast deswegen möglich machen, und jetzt geht's weiter. Donny, wie fandst du das?
Ja, kann ich noch eine ganz wichtige Frage hinzufügen, wenn es um die Synopsis geht, weil das ist das Ding, wo ich mich am meisten gefragt habe, außer, also natürlich neben der Tatsache, zu der wir bestimmt gleich sumsen werden, und zwar, ich habe nicht verstanden bis zum Ende, was das mit den Gittern soll, mit den Toren, warum die Tore da doppelt aufgemacht werden müssen und dieses kleine Stück dazwischen, kann mir das jemand erklären? Irgendwie, da ist ein Land, und das, da will er nicht drauf verzichten, auf die letzten 10 Meter, und deswegen müssen die immer beide Tore aufmachen.
Er hat sie da irgendwie geschubst als Kind und deswegen ist er verbannt aus diesem Stück Land oder sowas.
Ja, genau.
Aber der Film ist ja eh so kleinteilig am Anfang, ne?
Was soll denn das? Das ist doch total...
Und deswegen hat sie es auch geerbt, glaube ich.
Okay.
Ihr wurde quasi zur Wiedergutmachung, weil sie da geschubst wurde, das Stück vererbt, glaube ich.
Aber das Stück ist halt genau dazwischen, wo die Straße ist, und deswegen müssen die immer so einen kleinen Bogen machen oder was? Also ja, man sieht genau. Ja auch nie, das ist ja auch so, Da gibt's ja verschiedene. Ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt einfach mal. Ich renne einfach mal kurz einfach los. Werde ich anfangen, hier schon direkt die ersten Sachen zu sagen, die mich stören. Also ich hab immer das Gefühl gehabt, wie das directed worden ist, dass alles super eng ist. Also man hat einerseits immer mega die krassen Drohnenshots, ja, wie du schon gesagt hast, die einfach wirklich so voll die Klischee-Werbefilm-Drohnenshots sind, irgendwie auch nicht so wirklich schön, also weiß auch nicht so, die sind so weich gespült. Aber dann andererseits hat man zum Beispiel nie mal so eine Totale von diesen Gates gesehen, deswegen habe ich das nie verstanden, weil ich habe immer nicht gecheckt, was die meinen. Vielleicht habe ich mich auch da zu sehr drauf aufgehangen an diesen einen, aber das hat mich durch den Film immer genervt, auch als er mit dem Cadillac kommt, dass die da die Tore beide aufmachen muss und so. Ich weiß nicht, aber vielleicht bin ich da ein bisschen doof, aber ich habe das nicht sozusagen, weil man es auch nicht sehen konnte. Versteht ihr, was ich meine? Man hat immer nur das eine Gate gesehen, habe ich nicht verstanden. Naja.
Ja, aber ich glaube, da hast du so ein bisschen so einen Punkt, weil Gate-Gate. Am Anfang Gate-Gate hier bei White Mountain Time. Ja, aber da hast du, glaube ich, einen Punkt, weil so am Anfang, finde ich, ist das bei diesem Film ganz seltsam, dass das alles so ganz eng ist und die Leute sabbeln sich in einer Tour zu und erzählen sich diesen Landkonflikt und man fragt sich die ganze Zeit, muss ich hier jetzt aufpassen? Was ist hier los? Ist es wirklich kompliziert? Und es wirkt am Anfang so ein bisschen komplex, aber eigentlich würden wir ja sagen, in so einer Romanze ist doch klar, so, die müssen sich kriegen und es gibt irgendein großes Hindernis, aber das, finde ich, ist schon die erste Seltsamheit in diesem Film. Es gibt eigentlich kein richtiges Hindernis, so warum er nicht, also warum die nicht eigentlich heiraten können, außer ihrer eigene Scham eigentlich. Und am Anfang sind wir da in diesem Landhaus drin und in diesen engen Szenen und alle haben irgendwie so einen unterschiedlichen Akzent und reden sich zu. Und ich finde auch, man am Anfang hat man nicht so ganz den Plan, Moment mal, holt mich doch mal ab, was ist hier eigentlich genau die Story, was soll hier eigentlich erzählt werden? Ich weiß nicht, Clara, ob dir das auch so ging. Hattest du manchmal auch Probleme, diese Verhältnisse zu checken?
Da ich ja den Trailer vorher gesehen habe, wusste ich ja total, worum es geht. Von daher hatte ich da keine Probleme. Aber ich kann das bestätigen, dass ich auch die Räume, die Donny angesprochen hatte, total eng fand. Also gerade diese Anfangsszene in der Küche, da hat man das Gefühl, diese Küche ist irgendwie nur 3 Quadratmeter groß oder so. Also es hatte, war total weird. Und zu diesen Gates, ich habe das Gefühl gehabt, die Gates, die waren einfach nur eine Story. Also das war einfach nur so ein Kniff, um diese irische Gegend noch skurriler und absurder zu machen.
Ach so, vielleicht auch für die
so
Sturheit der Menschen da so also ein bisschen
genau,
so,
oder den glaub,
Stolz
das,
und so.
Das war quasi, es ging gar nicht darum, wie genau es ist diese Gate-Konstruktion oder so, sondern es geht einfach nur darum, die sind irgendwie weird und machen komische Sachen und wir können das alle nicht so ganz nachvollziehen. Die haben da ihr Zeug und
Ja, aber Iren sind gar nicht so. Also
ja, genau, aber ich glaube, diese Idee wollte der Film durch diese Story einfach vermitteln.
Ja, Donny, da würde ich dich direkt mal was fragen. Ich habe mir nochmal dieses Video von Germania zu dir angeschaut, wo du über deutschen und irischen Humor auch redest. Und da sagst du ja, dass die Iren eigentlich so große Storyteller sind. Und hier werden die als so verschroben eher gezeigt. Nee, fandest du das auch ein bisschen seltsam?
Das hat mich auch gewundert. Also, das ist ja auch so ein, also ich würde jetzt einfach mal behaupten oder sagen, das ist schon so ein gängiges Ding, dass man auch in vielen Filmen oder in der Literatur oder so, oder generell so, das Image von Iren ist schon, würde ich sagen, wir sind gute Storyteller. So, wir haben ja auch viele gute Schriftsteller irgendwie hervorgebracht und so. Und das ist auch so ein bisschen das Klischee, was wir auch mögen. Also, wir sind einfach gute Geschichtenerzähler so. Und das fand ich auch komisch, was du meinst. Und weil das so ein bisschen, wir werden so dargestellt, wie so ein bisschen wie dieser eine schlecht gelaunte Hobbit, der immer so böse guckt, wenn der so, weißt du, wenn die so vorbeireiten, so ein bisschen. Aber ich muss auch nochmal Clara kurz recht geben, fand ich nämlich fantastisch gerade, weil ich bin ja auch immer so jemand, wenn ein gutes Argument kommt, dann verstehe ich es auch. Und du hast es gerade richtig gut erklärt, finde ich, mit den Gates, weil genau das macht Sinn. Die haben einfach so diese Quirligkeit oder so diese Eigenart, wollten sie damit zeigen. Das finde ich gut, es macht Sinn. Aber warum nehmen sie dann sowas? Das macht man doch sonst eher mit so einem verschrobenen Opa oder so, der irgendwie so dieses typische, der ist zu stur, um irgendwie die Bank woanders hinzubauen, weil er die Bank auf diese, weißt du so, aber nicht mit diesen, aber ja, mein Gott.
Ja, aber diesen sturen Opa, das gab's ja auch in dieser Story.
Ja, kann ich kurz mit am Walken, können wir das kurz abhaken, aber das ist natürlich das Wichtigste. Also es brennt mir, also diese Walken, nee, gar nicht, sorry, also
Akzentgate.
Ich muss kurz loswerden, dieser Akzent ist der größte Witz aller Zeiten. Das, also und vor allem, das hat mir in der Seele wehgetan. So, ich muss da jetzt auch knallhart lästern und kann da jetzt leider auch kein großes Verständnis zeigen, weil es hat so wehgetan, weil es halt Christopher Walken ist, ne? Und ich frag mich, ich habe auch mit Schröck danach übrigens geschrieben, wir haben uns auch köstlich amüsiert über diesen Film, dass wir haben uns so ein bisschen gefragt, warum nehmen die da Walken? So. Also die haben ja viele von den A-Listern drin und Schröcker hat als Argument gesagt, fand ich ziemlich nachvollziehbar, so im Sinne von, die werden halt wahrscheinlich, weil mein Argument war so, warum nimmt man dann nicht irische Schauspieler? Weil soweit ich das verstanden habe, wurde das auch von dem Irish Film Board und so weiter und so ein paar irischen Dingern irgendwie gefundet irgendwie. Da denkt man ja doch, die wollen ja ein bisschen dann damit wahrscheinlich auch Werbung fürs Land machen. So abgesehen davon, dass die Iren so ein bisschen seltsam dargestellt werden. Vielleicht sind die da in der Gegend, wo das da spielen soll. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube Galway oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher, oder Wicklow. Vielleicht sind die da so, aber generell werden die ihnen so ein bisschen komisch dargestellt. Und vor allem, warum nehmen die dann nicht, und darauf will ich hinaus, viel zu lange Rampe, kennt man von mir. ich hab schon fast den Faden verloren, ich habe ihn gar wieder gefunden. Und zwar, warum nimmt man da nicht irische Schauspieler? So, also auch um dann damit noch Werbung zu machen, weil wir haben gute Schauspieler und dann so zwei, drei A-Lister. Und dann meinte halt Schröck zu Recht wahrscheinlich auch, das hätte dann vielleicht nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Aber warum Walken? Der hat doch auch schon so, wie er redet, yeah, and then I turn, okay. Der redet doch so schon in seinem normalen Akzent, mit einem super weirden Akzent. Und der drauf, wirklich einer der meist persiflierten Schauspieler ist, so habe ich das Gefühl. Ja. Aber, und dann aber mit diesem Irisch kombiniert, also da, ich weiß nicht, ob der jetzt auch ein bisschen älter einfach wird oder so. Mhm. Aber ich finde, das wirkte so, als hätte er so wirklich so 3 Stunden Kurs gehabt mit so einem Akzenttrainer, so kurz vor Drehbeginn. Und dem geht ja wirklich so in der dritten Szene, hat der komplett einen anderen Akzent. Der hat einfach aufgehört. Der hat einfach am Anfang, two roads down the grow. Und dann macht er so ein bisschen dieses, so wie Amerikaner denken, dass irisch klingt, ne? Also dieses top in the morning, Taya. Und so redet halt kaum jemand in Irland, so außer in Kerry vielleicht so ein bisschen. Und es klingt auch ein bisschen anders. Aber das ist halt so ein bestimmter Klischee-Akzent. Wahrscheinlich denken die Russen genauso, wenn sie halt irgendwie russische Akzente irgendwo hören. Das ist auch immer so ein bisschen so, Krim over to you und so, weißt du, so, das wahrscheinlich reden die auch nicht so. Aber ich glaube, das ist eher so ein Ding, was ich halt sehr subjektiv empfinde. Aber trotzdem, das ist objektiv schlecht gemacht, der Akzent gewesen. Und das fand ich so komisch und weird und schade, weil ich dachte, wenn der Plot schon so löcherig ist, warum dann Christopher Walken nimmt? Und das war ja auch im Trailer das, was am meisten Furore gesorgt hat. Aber vielleicht war das auch eine Promo-Nummer? Ich weiß nicht. Ich musste es mir kurz von der Seele reden, Leute. Ich musste kurz den Akzent-Rant aus mir loskriegen. Jetzt bin ich entspannter. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Ja, aber auch, weil die sich so unterscheiden, oder? In ihren unterschiedlichen irischen
Akzenten. Ja, genau. Ist überhaupt nicht ein... Ja, genau. Ist komplett nicht eins.
Weil ich merke sowas immer nicht so stark. Also ich habe dann immer Freunde, die Anglistik studiert haben, die dann immer sagen, aha, da hat ja wieder der und der gar keinen guten, britischen Akzent gemacht oder sowas. Aber hier ist es halt so witzig, weil dieser Film ja auch dieses Theaterhafte hat und wir am Anfang in dem Haus sind und die Leute sich so zusabbeln mit ihren Sachen und immer so gegenüber halt so stehen und das so hin und her sagen und manchmal merkt man es auch an der Abfolge, also irgendwann sagt er, ich war in den Fields und hörte eine Stimme, die sagte, go, und sie dann so zurück, go, und man denkt sich so, was, also ihr müsst es ja nicht so krass auswälzen und uns so doll zeigen, dass das alles irgendwie so ganz unterschiedlich klingt. Dadurch ist halt dieser Film so seltsam, also ich glaube, diese große Kuriosität an diesem Film ist halt, dass wir diese Schauspielenden haben aus unterschiedlichen Regionen der englischsprachigen Welt, die sich halt unterschiedliche so Akzente drauf geschafft haben und das ja auch alles noch so irisch sein soll. Wisst ihr, wenn es noch irgendwie eine Nebenhandlung geben würde, wenn es noch eine Sache auch noch hingäbe oder irgendeine andere Sache so, würde man das ja vielleicht noch verzeihen, wenn einer jetzt, der es nicht so gut kann, halt auch ein Ire sein soll. Aber hier sollen halt ganz viele verschiedene Leute, sollen halt irgendwie halt Iren und Iren spielen. Das ist halt so komisch.
Um vielleicht eine Analogie zu finden dazu, was du gerade meintest, mir fiel gerade ein, vielleicht kann man es so vergleichen mit, wenn man so einen deutschen Film hätte, irgendwie so ein Tatort oder sowas, und der spielt in München, aber die eine Hälfte redet Schwäbisch, die andere so Sächsisch und so weiter, also aber nur so ein bisschen angehaucht davon. So würde ich das vergleichen, weil klar, man kann nicht von jedem erwarten, der jetzt nicht aus Irland kommt, das zu erkennen, das checke ich schon, aber ich bin voll bei dir mit dieser, dann wenigstens alle ein bisschen schlecht, weißt du, oder aber auf, immerhin auf eine Art, gleiche Art, aber das machen sie halt nicht, genau, die haben, aber Dings macht's gut, die einzige, also die ich als Ire, kann ich euch bestätigen, die einzige, die es wirklich richtig gut machen, die beiden sind die ältere Dame mit den blonden Haaren, wie heißt die, also die Mutter von der Emily Blunt, die Emily Blunt spielt. Die ist auf jeden Fall Irin, das merkt man. Und der Opa, der quirlige Opa, der ab und zu auftaucht. Der ist auch...
Ja, und Donny, da muss ich dir was sagen. Jamie Dornan ist selbst auch Irin.
Ja.
Also eigentlich müsste er es können. Das ist richtig witzig, dass er auch fertig gemacht wird wegen diesem Akzent, das, was ich überhaupt nicht beurteilen
kann. Genau, weil Nordirland ist wirklich noch eine ganz andere Nummer. Nordirland ist ein bisschen, das kann ich auch gar nicht nachmachen, aber wenn ich euch zwei Sätze vorspielen würde, jetzt das eine nordirisch und das andere so eher aus dem Süden, das würdest du auch als Laie merken. Das ist eine ganz andere Art Akzent. Die gehen immer so hoch mit der Stimme am Ende und so. Ich kann es nicht nachmachen, aber ja, das ist quasi für ihn dann auch einen neuen Akzent lernen, glaube ich, südirisch sprechen sozusagen. Aber ich meine, das ist eigentlich auch total verrückt, weil wir reden hier über ein Land, das ist gerade so groß wie Bayern, ne? Aber es ist halt so, dass ja, in Irland sind die Akzente sehr krass, sehr schnell verändern die sich, je nachdem, in welche Gegend man kommt. So. Also mein Akzent, den ich persönlich habe, ich bin in Dublin aufgewachsen und da geboren, bin ja irgendwann nach Deutschland ausgewandert. Also nicht alleine mit so einem Stock, weißt du, mit so einem Stock und so einem weißen Beutel.
Mit so einem Boxteam. Genau.
Ja, genau, ich bin der uneheliche Sohn von Jumbo Schreiner eigentlich. Nee, aber dann, das sind, also ich will es jetzt auch gar nicht nachmachen, das wäre mir jetzt auch irgendwie zu peinlich, aber es ist einfach so, das kann ich euch sozusagen als Insight geben, Irland ist sehr, sehr krass mit den Akzenten, also obwohl das Land so klein ist, redet man im Südwesten komplett anders als in Dublin, genauso wie man komplett anders an der Westküste, so in Galway und so redet, also das hört man schon raus und deswegen habt ihr also quasi jetzt auch als Laien das genau richtig eingeschätzt oder bemerkt, dass da die Akzente einfach nicht gleich sind und das finde ich halt auch sau auffällig und irgendwie total weird, dass es muss den Leuten noch aufgefallen sein am Set, also I don't know, aber übrigens, ich muss noch loben, ne? Emily Blunt, finde ich, macht das echt gut, ohne Scheiß. Also ich finde, die spielt gut und die hat für mich den Film, auch wenn ich jetzt schon ein bisschen vorgreife, vielleicht so mit fast schon Richtung Fazit gehe, aber ich fand den Film ja gar nicht nur scheiße, ne? Also ich habe danach schon irgendwie, ich fand auch diese Kneipenszenen, wo sie singt, echt berührend so. Ich fand das richtig gut gemacht und auch gut inszeniert und das waren die einzigen Szenen, also oder mit die einzigen Szenen, wo ich wirklich als Ire, da hat mein Herz so ein bisschen höher geschlagen, so, weil das ist wirklich etwas, das haben sie gut wiedergegeben, das ist ein irisches Kulturgut, dieses Sing-Songs in so Kneipen machen und sowas und alle singen so ein bisschen mit und so, das kenne ich aus meinem eigenen Leben auch und das ist auch so ein Ding, was ich auch recht schön finde, um mich immer so ein bisschen so ein Punkt in meinem Herzen trifft und ich auch denke, das ist gut repräsentiert, weil so sind die Iren. Wir sind gerne so in der Kneipe, wir saufen gerne und wir machen gerne Musik und alle singen uns so ein bisschen mit und so. Das fand ich gut gemacht und die Emily Blunt hatte auch den Akzent ziemlich gut genailed, also es war echt nicht schlecht und gut gespielt. Also ich finde, die rettet den Film komplett irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber naja, das wollte ich auch nochmal kurz gesagt haben zu Emily
Blunt. Ja, fand sie war auch der Star des Films auf jeden Fall. Aber Clara, du fandst den Film doch gar nicht so schlecht, oder? Sag
ja,
doch mal,
also,
wie fandst du's?
Ja, also ich habe den geschaut und ich hatte richtig viel Spaß einfach bei dem Film. Mir hat er gut gefallen. Und wenn ich natürlich jetzt im Nachhinein nochmal auf einiges zurückgucke, dann ist das natürlich kein Meisterwerk oder so. Aber ich hatte, wie gesagt, in dieser Absurdität vieler Szenen und auch dieser Dialoge, gerade dieser 10-minütige Enddialog der Liebespaare und dieser super weirde, absurde Twist, daran hatte ich einfach total viel Spaß.
Wann kommen wir denn zu dem? Ich meine, da will ich unbedingt hören, was ihr meint. Ich habe mit noch niemand
ja,
drüber
einfach,
geredet
ja,
jetzt. Also.
Und auch, ich würde einfach auch gerne mal von euch wissen, was ihr über diesen Twist denkt. Also, denkt der wirklich? Also, spoilern wir hier, Christian, oder?
Ja, Leute, also wir müssen das jetzt auf jeden Fall spoilern. Aber das, wenn ihr das noch sehen wollt, also es ist wirklich ein Hammer-Twist, ja? Also dieser Twist, den erwartet ihr auf jeden Fall nicht. Also falls ihr das noch gucken wollt, dann macht es jetzt.
Also es ist ein größerer Spoiler als Darth Vader und Luke Skywalker und sowas, ne? Also wirklich.
Es ist ungefähr so in dieser Größenordnung, würde ich auch sagen. Denn es kommt, also ich mache Zeitmarken rein, ne? Springt bitte ans Ende. Es kommt am Ende raus, dass er eine Biene ist oder denkt, eine Biene zu sein.
Honeybee,
genau.
I'm a honeybee.
Ja, er denkt, er hat eine tiny tininess in seinem ja. Kopf und er denkt, er wäre eine Biene. Und ich habe die Frage an euch, denkt er das wirklich? Oder sind die einfach nur so stark in ihren komischen Natur-Metapher-Floskeln unterwegs, die beiden in ihrer Rede, dass sie das einfach als Metapher nehmen und durchziehen oder dass er keine andere Worte dafür hat, was er denkt. Also auf die Ebene kann man das ja auch bringen. Wie habt ihr das empfunden? Weil ich habe da erstmal gar nicht drüber nachdenken können, weil ich es einfach absurd fand. Also es hat einfach gar keine Gedanken von mir zugelassen. Ich fand es einfach nur so, what the fuck?
Sag du zuerst, also, ich will noch nicht.
Okay, wir müssen an die große Bienen- und Schwan-Thematik dran, genau. Also er sagt ja dann irgendwie genau, dass er, also in diesem, das ist sowieso, also das ist ja der Höhepunkt des Films. Die beiden schmachten sich die ganze Zeit an, sitzen dann in dieser ewigen Szene da in diesem Landhaus und sie fragt ihn, was ist denn jetzt los, was ist denn jetzt mit dir? Irgendwas muss doch sein. Und dann sagt er am Ende, ja, I'm a honeybee. Und das Witzige ist, wenn man den Film tatsächlich nochmal ein paar Mal schaut, da sind wirklich am Anfang Hinweise darauf drin. Ich habe ihn zweimal tatsächlich geschaut, ich habe ihn nochmal geguckt vor der Folge, dass er immer so viel an Blumen riecht und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, diese Konstruktion, was genau die soll. Also es soll ja wahrscheinlich so eine Verschrobenheit irgendwie verdeutlichen. Und der Film spielt ja sehr, da müssen wir eigentlich auch noch drüber reden, mit der Thematik des Heimatfilms an sich. Also ich finde einfach ganz interessant an dieser Konstruktion, dass, oder an diesem Phänomen Wild Mountain Time, das ist ja so ein bisschen auf dem Weg, so ein Mini-Kultfilm zu sein, zumindest bei uns im Discord. Und wenn man sich so die Letterboxd-Rezension anguckt, da merkt man ja auch, die Leute stehen davor und verstehen nicht, was das sein soll. Warum ist das so cheesy? Warum sind hier diese Alistair? Warum sind die Akzente so schlecht? Und warum ist diese Bienen-Schwan-Geschichte drin? Denn sie sagt ihm am Ende ja noch, ja, I'm a Swan. Und ich glaube, dass viele Leute nicht wissen, okay, dass es einfach ein normaler Heimatfilm ist und das gar nicht so kennen eigentlich, dieses Genre. Aber gleichzeitig ist ja die Frage, was wollen sie genau mit diesem Twist? Und ich kann nicht genau sagen, wo das eigentlich herkommt, weil an sich soll das ja so ein bisschen zeigen, dass die verschroben sind, dass sie so ein bisschen seltsam sind, aber das ist ja auch so komisch aufgebaut. Also ich habe da wirklich ein bisschen drüber nachgedacht. Und also er sagt ihr dann, ich bin eine Biene, und dann sagt sie, okay, was bin ich? Dann bin ich auch eine Biene. Und dann sagt er, nein, du bist eine Blume. Und man denkt sich, okay, so passt es ja. Aber dann sagt sie ihm ja auch noch, ja, okay, ich bin ein Schwan. Ja,
aber sie sagt, aber dem Schwan habe ich null unterfragt, weil das ist ja so ein Typ, das habe ich ja schon in anderen Filmen gesehen, der wird ja als Kind, weil sie so Ballett hört und immer dieses Tschaikowski-Lied, oder wie, von wem ist das nochmal? Schwanensee?
Tschaikowski,
genau. Tschaikowski. Mann, jetzt war ich so kurz davor, schlau zu klingen, hab's aber so ein bisschen auf dem letzten Meter noch verkackt. aber checkt ihr, was ich meine? Das war ja sozusagen, wurde ihr gesagt, you're a Swan von ihrem Vater und so. Und das hat sie dann verinnerlicht, das habe ich ja gecheckt. Aber das Bienending ist ja interessant, da muss ich echt nochmal reingucken, weil ich habe es ja jetzt gekauft, ich gucke mir das nochmal an nachher und guck mal, ob man da Bienendinger erkennt. Aber ich habe zum Beispiel auf der Mauer, wo ja diese einen, die ja irgendwer in der Kneipe da trifft und die so ein bisschen so eine Sauftour machen oder so, ne? Da habe ich, jetzt kommt jetzt vielleicht rüber wie so ein billiger Gag, aber es ist gar nicht so gemeint. So, ich dachte wirklich, der sagt ihr, dass er irgendwie einen kleinen Penis hat.
Ja, weil die Situation auch so aufgeladen
weil
ist.
Weil er tiny tininess oder sowas. Ja. Also ich habe es da auch schon nicht verstanden, was es soll, und habe dann auch gedacht, das kann's ja nicht sein oder so. Oder weil er sich ja auch so anstellt und so, und das ist vielleicht so eine Metapher ist für so Leute, Männer, die Probleme mit Potenz haben oder sowas, weißt du, und dann sich so nicht trauen und so, keine Ahnung. Da macht natürlich auch keinen Sinn, aber sorry, es macht mehr Sinn, als eine fucking Biene zu sein. Von daher habe ich das nicht so ganz gecheckt, aber keine Ahnung.
Da müsste ich nochmal nachgucken, aber es kann sein, dass haben männliche Bienen keinen Stachel oder so. Ich weiß es nicht.
Kann nochmal biologisch erklärt, ja. Das ist
aber ich glaube schon.
Sind weibliche Bienen nicht Hummeln? Die also Königin oder was?
Nein, das ist Drohnen und Arbeiterin okay. Und so.
Nee, war schon klar, aber ja, das finde ich klarer, also da muss ich, das finde ich gut. Ja, das, und selbst wenn das jetzt nicht war, hast du das sehr gut auf den Punkt gebracht, so, er hat einfach keinen Stachel.
Aber Clara, wie liest du das denn? Weil ich würde sagen, also in der Welt des Films ist das schon so, oder nicht? Also das ist ja da nicht irgendwie, also vielleicht ist es für uns metaphorisch zu lesen, das können wir auch immer machen, aber in der Welt des Films denkt er ist eine Biene, oder?
Ja, also ich lese es eigentlich am Ende des Tages, es ist so. Man flüchtet sich quasi nur in dem Vorwissen, finde ich, dass sie so viel über Natur schwadroniert und irgendwie, wenn er was über die Natur sagt und sagt, er hätte irgendwelche Stimmen, das so toll findet, bekommt es dann die Möglichkeit davon, dass die einfach weiter in Metaphern reden. Aber so wie es gespielt ist und so wie es dargestellt ist, ist es einfach so, er ist eine Biene. Er ist eine Honigbiene. Also.
Sorry, wir müssen noch ein bisschen an dieser Konstruktion bleiben. Ich bin da noch, ich hab da noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Und zwar, also nochmal, ich habe mich auch so ein ganz bisschen mit dem Thema Heimatfilm dann beschäftigt. Ich kann auch zwei Bücher in die Podcast-Notes reinpacken, wo ich ein bisschen reingelesen habe. Es gibt zum Beispiel eins, das heißt Heimatfilm International. Und es zeigt so ein bisschen, dass halt dieses Genre, was eigentlich ja aus Deutschland von früher kommt, mittlerweile halt immer noch sehr erfolgreich ist und auch exportiert wird und so weiter und so fort. fort. Und ich hatte auch mal ja Ethnologie studiert und haben wir tatsächlich im Ethnologiestudium einen Film von Hansi Hinterseer geguckt und viele dieser Sachen damals schon so ein bisschen besprochen. Und in diesem Buch Heimatfilm International steht irgendwie auch nochmal drin, was macht eigentlich so einen typischen Heimatfilm aus? Ich will euch das mal kurz vorlesen. Wurden in den 50ern, 60ern produziert und ohne bemerkenswerte Variationen wiederholt. Ein einfach gestrickter Plot, schöne Landschaften, kauzige, aber liebenswürdige Menschen, die mit der Landschaft verwurzelt sind, eine romantische Liebesbeziehung mit Happy End, lebendige Traditionen, die Betonung des Privaten bei gleichzeitigem Ausblenden von sozialen Problemen. Diese äußerst erfolgreichen Filme bedienten alle eine Vorstellung von Heimat, die von Unschuld geprägt ist. Heimat wurde zu einem geografisch bestimmbaren Raum, der an das Paradies erinnert, der frei von Industrie und Politik, von historischer Schuld und wie die idealisierte Kindheit frei von Sexualität war. Und wenn man sich jetzt das hier anschaut, dann haben wir das wirklich alles in diesem Film drin. Das Interessante ist vielleicht, dass der Film sehr sexuell aufgeladen ist für einen Heimatfilm, finde ich. Das ist auch das Positivste, würde ich sagen, diese Szene, in der das am Ende gipfelt. Aber ich finde auch nochmal interessant, da sagt sie ja auch so, are you gay? Und dann sagt er so, no. Und dadurch habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film schon diese typische heteronormative Blut- und Boden Konstruktion eigentlich aufrechterhalten will, indem er sagt, so, ihr seid eigentlich so komisch, ja, weil ihr denkt, ihr seid Schwäne und Bienen, aber egal, kommt trotzdem zusammen, Hauptsache, ihr seid nicht homosexuell und dann machen wir das hier und dann wird dieses Land vererbt und so weiter. Das ist sehr traditionell, glaube ich.
Was ist denn noch eine Sache, die haben wir gar nicht angesprochen? Was ist denn mit, das habe ich nicht ganz verstanden, wo der Walken-Dude immer sagt, he's not a Riley, irgendwie. Also, ja,
typische Konflikt.
Dass er gar nicht sein Sohn ist, oder was will er damit sagen?
Nein, ich glaube, das ist auch so eigentlich ein ziemlich typischer Heimatfilm oder auch Rosamunde Pichertrope, dass es einfach sehr viel darum geht, wie werden Familientraditionen,
die Fußstapfen des Vaters, sowas,
oder wie? Weitergereicht. Es geht um Besitz und Erbe. Und da, das ist einfach, glaube ich, ein ganz typisches Thema. Okay. Was ja da auch sehr wichtig ist für ihn, weil, dass diese Rosemary den Besitz Rosemary hat, das steht, das steht ja fest. Ja. Und die ist ja auch irgendwie gesettelt. Und dieser Anthony, irgendwie hat man das Gefühl, dem ist irgendwie alles egal. Aber er wollte einfach auch diese Farm, er wollte einfach, dass alles so bleibt, wie es ist. Genau. Und so, was für ein Werte, was für Bild uns da von den beiden vermittelt wird. Ich finde auch, dass es eher was Konservatives hat, bis auf die Tatsache, dass sie ja schon so dargestellt wird, als ob sie das mit der Farm alleine wuppen kann. Und dass der Film ja eher in Frage stellt, ob der Typ das alleine wuppt. Also mit der Farm und allem. Also von daher ist es jetzt nicht revolutionär oder so, aber es ist halt, es ist auch nicht total tragisch, finde ich. Und irgendwie dieses Absurde im letzten Dialog, finde ich, das hat mich auch davon abgehalten, bei all den konservativen Statements, die Figuren ja auch aussprechen, den jetzt wütend zu sein auf den Film oder so.
Weil, ich fand, das kam jetzt auch nicht homophob rüber, ehrlich gesagt, diese Nummer. Vielleicht bin ich da aber auch einfach, ich habe es nicht so richtig, ich habe es so nicht empfunden, stimmt, für mich zumindest.
Ich habe es mehr als so ein super heftiges Reinsteigern von ihr
darin empfunden. Das war eher das Klischee, was auch nicht gut ist.
Dass sie einfach diesen Typ haben will und aber es nicht auf die Reihe kriegt, irgendwie diesen Typen irgendwie so festzunageln darauf, dass der einfach mal spricht. Dieser Typ ist ja völlig unfähig, über seine Gefühle zu sprechen und weil er denkt, er ist eine Biene. Also ich finde,
da sind wir wieder bei der Biene.
Aber wie haben die denn den Ring gefunden auch? Das habe ich auch nicht verstanden. Der hat doch den Ring verloren. Und das ist doch so unfucking unrealistisch, dass da jemand dass die den Ring dann findet da. Auf der fucking, in dieser.
Das ist die Magie des Films.
Matsch. Aber das muss einfach sein, weil sonst können sie am Ende ja nicht heiraten.
Ja, und warum war die in New York für einen Tag? Das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, das ist so ein bisschen typisch.
Für einen Tag.
Ja, der Ausbruchsmoment, um dann wieder zurückzukehren.
Sie war New York bei Don Draper. Genau.
Der spielt das irgendwie auch, ich weiß nicht, ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich finde, der hat das sehr standardmäßig gespielt. Ich finde, der hat in den Charakter jetzt nicht so mega viel reingelegt. Also gerade Stichwort Don Draper, ne? Das kennen wir ja wahrscheinlich die meisten von Mad Men, da hat er ja schon auch was so was reingebracht, was so eigen ist. Und in anderen Rollen, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, auch. Aber das war irgendwie so, er hat einfach nur einen Standard männlichen Amerikaner gespielt, so. Ohne, also ich weiß auch nicht, aber vielleicht war das auch gewollt, weil wir haben ja gerade schon so ein bisschen etabliert, dieses Heimat, diese Schema-F-Verfahren von Heimatfilmen war vielleicht dann auch die Rolle, die einer spielen muss. Heißt, so ein bisschen der Klischee von außen Einfluss, der so ein bisschen Wirbel macht und vielleicht nochmal die Emotionen durchwirbelt von den Protagonisten, aber eigentlich im Kern nie so wirklich ernst genommen oder als Gefahr wahrgenommen wird, weil ich finde, den nimmt man nicht wirklich als Gefahr wahr, weil der ist ja nicht super ekelhaft arrogant oder super, der schmeißt sich nicht so super offensiv an sie ran, wo man ja als Zuschauer vielleicht eventuell so ein bisschen so protective schon wird und sagt so, nein, ich will aber, dass die zusammenkommen, weißt du? Der ist immer so defensiv irgendwie und so, der ist so egal irgendwie. Und ja.
Ja, ich finde, Don Draper oder John Hamm steht für mich so eben für das Städtische, ja. Also in der Konkurrenzbeziehung zum Land. Also er kommt da rein und ist quasi so eine Art Invader, der da irgendwie diese, der das Skurrile quasi auch nochmal mit seiner städtischen Schablone nochmal skurriler wirken lässt und die das und auch vor allem den Landbewohnern das Gefühl gibt, dass sie mit ihnen irgendwas nicht in Ordnung ist. Und der quasi auch quasi das, was die Landbewohner dort verkörpert durch Anthony und Rosemary quasi als wertvoll und toll finden, und zwar, dass diese Naturverbundenheit und von ihrem Besitz, von ihren Gütern quasi, er total entwertet, indem er es einfach nur kaufen will und dem aber gar nicht den Wert beimisst, die diese Figur.
Aber er will doch dann Farmer sein in dem Flugzeug und dann trifft er ja seine Liebe und das ist auch so.
Ja, aber er will, glaube ich, andere farmen lassen. Ja. So. Und ich glaube, er symbolisiert schon Moderne. Sehr stark dieses, die Moderne, das Skrupellose und das Gefühlslose und das, Anti-Naturmäßige, also.
Ja, das sind die Pole, oder? Die wir normalerweise beim Heimatfilm eigentlich haben. Wir haben diese idealisierte ländliche Gegend und dann haben wir quasi immer etwas, das das irgendwie so ein bisschen bedroht, weil man dann so eine Art Feind braucht, so eine Art Feindbild, gegen das man dann halt dieses Heimatliche, dieses Traditionelle irgendwie verteidigen kann. Und oft, weil das ja so Liebesschnulzen sind, ist es durch einen Mann halt gebaut, ne? Also durch quasi den zweiten Mann, der irgendwie da reinkommt und dann das nochmal so ein bisschen durchwirbelt. Und was aber da ja immer mit drin ist, ist ja auch die Faszination mit der Moderne. Also es ist ja nichts, was irgendwie völlig abwegig ist, so, sondern die Leute finden das natürlich auch faszinierend. Oder vielleicht ist es auch so, dass die wie so eine Art Schuld bei sich sehen, so heimatverbundene Dorfbevölkerung, dass man vielleicht nicht zu doll mit der Moderne irgendwie flirten soll. Und ich finde das halt mega lustig, wie das in diesem Film konstruiert ist, weil das Traditionelle hier halt auch so ein bisschen albern ist. Also es geht natürlich um diese, also auch um diese Blutlinie. Ne? Er soll ja das Land nicht kriegen, weil er wahrscheinlich keine Kinder kriegen wird. Also da haben wir tatsächlich so ein Blut- und Bodenthema drin. Dann ist es ja so, dass dieses Kellys and the Rileys, das hast du gerade schon angesprochen, Donny, ne? Also diese verfeindeten Clans, das geht dann nicht, mit denen kann man dann nichts machen und so weiter. Dann natürlich dieses bist du schwul, haben wir schon angesprochen, ist auf jeden Fall in der inhaltlichen Ebene drin. Der Mann muss die Frau fragen, ist so ein ganz traditionelles Motiv. Ich finde übrigens erstaunlich, wie wenig Natur und Naturmotive hier doch eigentlich drin sind. Also für so einen Heimatfilm würde man normalerweise denken, man ist dann noch an den Klippen und man ist dann noch sonst wo und so weiter. Und dann, das sind ja so die traditionellen Seiten, und wenn dann die Moderne hier reinkommt, ist das ja auch total lächerlich. Also Don Draper fährt dann vor, und womit fährt er da vor? Mit einem Tesla? Nee, mit einem Rolls Royce halt. Und Leute haben halt noch nie einen Rolls Royce gesehen. Leute waren noch nie in New York zum Beispiel. Und diese, also absurdeste Szene ja, auf dieses alles hinausläuft, wo die beiden dann eine halbe Stunde in diesem Landhaus sitzen und so nicht genau wissen, was los ist. Da wird ja eine Flasche Guinness getrunken und sie sagen so, das Guinness gibt's jetzt auch aus der Flasche und nicht mehr gezapft aus der Kneipe. Und ich meine, Guinness ist ja berühmt dafür, dass es zum Beispiel auch diese Dosen da mit dieser Kugel drin gibt, die es halt so ein bisschen frisch halten soll. Also das ist ja auch so ein bisschen total lächerlich, finde ich eigentlich, wie das konstruiert ist. Aber was ich halt ganz geil finde an dem Film, ist, wie der sich halt so erotisch hochsteigert in diese Szene, wenn sie dann da so lange sind und wirklich nicht können. Da war ich so ein bisschen an mein eigenes Leben erinnert, wisst ihr noch, so aus der Jugend, wenn man so gedatet hat und nicht so richtig wusste, so, will die andere Person jetzt was, so was, wer macht den ersten Schritt und sowas. Und das war halt in diesem Film so voll auf die
so die beiden Hände nebeneinander im Kino, so an den Sitzen, aber keiner macht was. Ja, genau.
Aber denkt ihr, dieser Film, das ist doch die große Frage, ist das ironisch?
Nee, das ist kein Witz, also kann ich mir nicht vorstellen. Nee, also wirklich, weil ich, also wenn, dann ist es ein absolutes Meisterwerk. Dann ist es wirklich, also dann ist es so Meta, dass es schon wieder ein Meisterwerk wäre, aber ich glaube das nicht, weil vor allem, um es ganz pragmatisch zu begründen, also ich habe jetzt nicht genau vor auf dem Zettel jetzt, was da genau los war. Ich habe nur beim Abspann, meine ich, gesehen zu haben, dass da so ein paar irische Boards mit am Start waren. Ich weiß nicht, ob es jetzt Tourismusboard war oder sowas, aber ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber jetzt mal angenommen, ich habe das richtig gesehen, dann wäre das schon ein Argument eher dafür, dass die da jetzt keinen Spoof machen, weil das ist ja, wenn man Filme macht, weiß man ja, wenn man irgendwie sich Fonts einholt, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, dann ist es ja schon immer so, dann die zahlen die ja Geld, damit man auch ein bisschen repräsentiert, also so ein bisschen das Land geil macht und repräsentiert und sowas. Und ich glaube, wenn die wissen, also ich glaube nicht, dass die das bezahlt hätten, wenn es jetzt im Endeffekt nur eine riesen Persiflage an Heimatfilmen und Irland, Irland-Klischees wäre, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, du warst vorhin eher den Punkt auf den Nagel getroffen, wie man so schön sagt, mit diesen Heimatfilmen, dass die wirklich dieses Schema einfach wirklich eins zu eins bedient haben und dann vielleicht hier und da ein bisschen kreativer wurden mit Biene und mit Don Draper und Cadillac und sowas, aber wie so auf einem Schiebeboard, weißt du, so diese ganzen Puzzleteile, die man so hat von einem Heimatfilm, dann einfach mit so ein paar ausgefallenen Sachen ausgetauscht haben und das war's dann. Vielleicht war es für alle Schauspieler auch mega lukrativ und einfach ein easy Deal, 2 Wochen Urlaub irgendwie im schönen Irland oder sowas. Und ich weiß nicht, wie lange die gedreht haben, wahrscheinlich nicht arg viel länger als einen Monat oder 2. Ja, und dann war das halt. Also, I don't know. Aber es ist eine interessante Frage, keine Ahnung, ich kann es leider auch nicht beantworten. Ich glaub's aber nicht, dass es ironisch ist.
Clara, was denkst du, ist das ein großes Ironiefest oder irgendwie so da irgendwie so dazwischen?
Ist schwierig zu sagen. Also so wie ihr argumentiert, das macht schon alles Sinn. Aber wie kommt es dann, dass ich lachen muss? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gar nicht intendiert ist. Also was ich schon glaube, das ist ja als Komödie geschrieben worden fürs Theater. Und ich finde schon, dass der Film bewusst lustige Stellen aufmacht. Es gibt doch diese eine Stelle, wo irgendwie sie auch sagt, ja, und wir sind hier auf diesem Land, auf diesen Gräsern, und dann sagt er, jetzt habe ich mich verzettelt.
Vielleicht bist du eine Biene.
Nee, es geht auf jeden
Fall. Oder ein Schwan.
Nee, es geht darum, glaube ich, dass sie sagt, ja, das sind hier so schöne Wiesen und so, und dann meinte er, ja, und die Tiere und die, und auch wir sind hier, ja. Und dann klang das in dem Dialog irgendwie so, als ob, er quasi auch so eine Anspielung schon macht, dass sie quasi füreinander bestimmt sind. Und das ist sind für mich schon auf jeden Fall dialogische Kniffe gewesen, die mir gezeigt haben, dass der Film quasi
witzig sein will, schon.
Schon auch so in seinen Dialogen anlegt, dass es witzig sein soll.
Vielleicht bist du einfach nicht die Zielgruppe, oder? Du bist
also,
einfach nicht die Zielgruppe.
Also oder
und findest es deswegen lustig? Also genauso wie ich nicht wahrscheinlich die Zielgruppe bin von Heimatfilmen. Vielleicht wollten die nochmal so ein paar Boomer bedienen einfach, die das vielleicht dann gar nicht als witzig empfinden, sondern...
Ja, aber Boomer sind auf jeden Fall die Gruppe, glaube ich, auch, die das gar nicht witzig unbedingt findet. Ja. Oder auf jeden Fall. Oder die Frage ist ja auch, muss man nochmal unterscheiden zwischen Ironie und witzig sein? Mhm. Also ich fand den Film durchaus amüsant, aber ob das jetzt ironisch gemeint war, ein ironischer Bezug zum Heimatfilm, das glaube ich nicht. Also ich finde, da wird nicht sehr viel mit dem Heimatfilm gebrochen,
ja.
Muss man sagen. Also das nicht. Also er ist lustig, er ist amüsant, aber ist nicht ein ironischer Bezug auf den Heimatfilm.
Nee, habe ich auch das Gefühl. Und ich finde, Donny, dein Argument macht halt auch voll Sinn. Also hier sollen Leute zum Irland-Urlaub irgendwie verführt werden.
Ja.
Und ich glaube, das ergibt dann auch Sinn, dass man es dann halt mit Schauspielenden macht, die nicht von da kommen, damit man die Leute da halt so ein bisschen mehr reinholt und dann halt irgendwie so das Gefühl hat, ach, die kenne ich ja und ach, stimmt, Irland, das ist ja vielleicht auch nochmal eine Reise wert. Aber man merkt, dass dieser Film, ich glaube, weil wir uns mit diesem Genre nicht so auskennen, also sowas läuft halt dauernd irgendwie im Fernsehen eigentlich und das wirkt jetzt nur so super abstrus auf uns und ich glaube, weil diese verschiedenen Teile irgendwie so nicht so ganz zusammenpassen, wirkt es halt immer bescheuerter einfach und weil das alles so ausgewälzt und ausgestellt ist und so, ja, so seltsam nebeneinander steht irgendwie.
Ja, und auch in seiner Ästhetik ist der Film ja auch viel zu glatt. Also,
und vor allem nicht stringent. Ich finde, das ändert die ganze Zeit. Deswegen meinte ich auch vorhin, dass die Drohnen-Shots so fremd wirken, weil ich finde, die sehen überhaupt nicht so aus. Also man sieht, weiß ich mein, also so eine Drohne könnte sich jeder von uns leisten, habe ich das Gefühl. Das ist einfach nur so eine normale Canon auf so einem Drohnending. Aber anderen Sachen sind so ein bisschen irgendwie auf Ari gedreht oder so. Also so kam es mir vor, weißt du, ich meine, das war irgendwie ein bisschen komisch so auch. Der Look war irgendwie nicht durchgehend gleich, fand ich auch ein bisschen komisch. Aber naja, weiß nicht, ob das auch mit Absicht war.
Ja, vielleicht, wenn man das dann so einfach irgendwo einkauft, ne? Einfach diese Drohnen-Shots und den Rest irgendwie selber dreht, ne, keine Ahnung. Aber worauf ich nochmal ganz gerne kommen würde, wir haben es jetzt ein paar Mal im Nebensatz angesprochen und ich habe ja auch gerade gesagt, Schauspielen, die eigentlich gar nicht da daher kommen. Das ist ja etwas, was nicht nur quasi nur für den Heimatfilm steht, sondern vor allem auch für so ein ganz seltsames Phänomen, was es gibt, was unter anderem bei Rosamunde Pilcher ja vorkommt. Also Rosamunde Pilcher ja eigentlich Autorin aus in Großbritannien und da werden ja aber immer diese Leute von Deutschen gespielt. Das ist so eine ganz große deutsche Produktion. Ja. Und in Cornwall, da wo das alles spielt, da kennt ja auch gar niemand.
Immer schottische oder irische Raumbesitzer.
Da kennt man ja gar nicht.
Aber reden alle Deutsch.
Rosamunde Pilcher. Und im ZDF läuft das halt die ganze Zeit. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, in diesem einen Buch, was ich gelesen habe, nochmal zum Heimatfilm, stand drin, dass auch Edgar Wallace so ein bisschen so ist. Also in so einer Nachkriegszeit hat man einfach bestimmte Themen, bestimmte Sachen in die Ferne verlegt, um dann da so ein bisschen so eine neue Art von Heimat durch die Brust mit dem Pfeil ins Auge irgendwie nochmal erzählen zu können, während man sich auf die Heimat hier vielleicht nicht beziehen wollte oder auf bestimmte Sachen oder um so Sehnsuchtsorte zu wecken. Und Donny, ich musste nochmal daran denken, an eure wirklich sehr hörenswerte, fantastische Gästeliste Geisterbahn-Folge Olli und ja, Oli, genau, wo ihr ja die drei Fragezeichen nachmacht. Und das ist ja auch so eine Geschichte. Also drei Fragezeichen kommt ja ursprünglich, ich habe es nochmal nachgeschaut, tatsächlich aus den USA,
aber irgendwie aber mittlerweile mit Hitchcock
ja hauptsächlich in Deutschland
ist,
sehr berühmt und vor allem halt als Hörspiel. Und das sind ja auch immer so Deutsche, die halt so tun, als wären die gerade in Rocky Beach. Und dieses ganze Phänomen ist einfach halt auch total lustig, finde ich. Und da musste ich halt hier auch irgendwie dran denken bei diesem Film. Ja,
es kommt einmal die Woche, oder? Jetzt ohne Witz, auf ZDF oder ARD.
Ja, das läuft alles unter dem ZDF, unter der ZDF-Herzkino-Reihe. Okay. Und da laufen dann eben verschiedene Liebesfilme. Auch an, ich glaube, an verschiedenen Abenden der Woche. Und das sind dann eben so Reihen wie Rosamunde Pilcher, Inga Lindström, Katie Fjord. Gerade ist irgendwie auch noch eine neue Reihe aus Frankreich aufgetaucht, am Tisch in der Provence oder so ähnlich. Und ich habe mir mal alle, nicht alle, einige Trailer von Rosamunde Pilcher Film angeguckt, einen Rosamunde Pilcher Film und mir ein bisschen mal so die Zusammenfassung auf Wikipedia mal durchgelesen und man kann da schon auch so eine Struktur erkennen dieser Filme, die sich wirklich auch gut auf White Mountain Time übertragen lässt und zwar, dass immer eine Frau einen Mann eins kennenlernt, dann stirbt jemand oder jemand ist todkrank, dann kommt es zu einem Wechselbad der Gefühle und so Missverständnisse. Es geht immer irgendwie um vergangene Liebschaften, die aufgedeckt werden oder nochmal thematisiert werden. Streit um Besitz, Erbe und Weiterführung der Familientradition. Das wird dann meistens nochmal mit der Elterngeneration ausgehandelt und dann gesteht Frau dem Mann eins irgendwie nochmal.
Ist es nicht auch egal?
So, und vorher trifft aber auch nochmal die Frau auf Mann zwei, der von außerhalb meistens kommt und meistens eher was Städtisches oder was etwas verkörpert, was weniger traditionsreich ist und eher mit dem schnellen Geld zusammen zu tun hat. Und was aber bei den Rosamunder Pilcher-Filmen anders ist als hier bei Wild Mountain Time, dort wird meistens immer eine gut situierte, besitzende Upper Class dargestellt, also die Oberschicht. Und das ist ja hier anders. Also hier sind die natürlich auch besitzend, das überschneidet sich, aber es sind nicht die Polo-Hemden tragenden Schickimickis, Juppies.
Ja, die haben doch immer, alles immer so bei Rosamunde Pilcher, ist ja alles immer diese Burberry-Look, diese gewachsten Jacken und dann diese Stiefel und dann reiten sie mal aus und so, ne? Und haben doch immer so eine Baskenmützen an und so. Aber ist es nicht auch immer so, also gefühlt immer, also ich weiß nicht, ob es jedes Mal so ist, aber ich habe das Gefühl, dass immer auch so eine Frau, die da ankommt, die entweder da früher als Kind auch schon gewohnt hat und man meistens als Kind schon verliebt war in den Donahue oder was auch immer, oder
Rückkehr in die Heimat.
Oder ist halt so eine gestresste Karrierefrau auch so, die dann einfach mal runterkommen will ein paar Tage und dann halt merkt, wo eigentlich die echten Werte im Leben liegen, denn natürlich ist das in der Liebe. Mit Martin, mit Donald.
Liebe, Familie, Natur, alles.
Okay, aber es ist natürlich klar, dass da die Sehnsüchte geweckt werden. Beim Frauen mittleren Alters, habe ich das Gefühl, aber, I don't know, oder bei Männern, je nachdem. Aber ja.
Ja, das ist tatsächlich aber die Zielgruppe, die damit angesprochen
wird. Ja, man kauft die Katze ja nicht im Sack. Ich meine, das ist ja das, was man erwartet. Und man kann sich natürlich über sowas lustig machen. Aber ich fand, was du eben meintest vorhin, Christian, auch geil mit dem, das stimmt voll. Also habe ich auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Klar, diese ganzen anderen Serien, die es so gibt, die werden einfach in andere Länder verfrachtet, damit sie halt Sinn machen, ne? Das stimmt schon.
Ja, historisch vielleicht, weil man das irgendwie hier nicht so gut machen konnte, aber heute glaube ich auch einfach so ein bisschen Reiseindustrie, das hängt alles so ein bisschen damit zusammen, Sehnsuchtorte, Urlaubsflirt und sowas.
Oder Traumschiff verbindet ja alles damit. Traumschiff ist ja auch immer, dann sitzt ein roter Faden auf dem Schiff und dann halt immer jeweils so eine mini kleine Episode irgendwo in Südafrika oder in der Karibik oder so, wo schönes Wetter ist und so. Ach, herrlich.
Mittlerweile gibt es das ja auch in Frankreich, ich weiß aber auch nicht mehr, wie das
wahrscheinlich heißt. Croissant zum Frühstück oder
Krimis. Das, ja genau, die ganzen Krimis irgendwie. Gibt es nicht irgendwie Mord in Istanbul oder so?
Der Istanbul-Krimi heißt das dann, glaube ich, einfach oder so.
Ja, genau. Aber parallel, glaube ich, hat sich dann doch auch was geändert. Und man geht nicht nur noch in die Ferne in Deutschland, sondern man kommt auch zurück in die eigene Heimat. Also es gibt ja unheimlich viele so Vorabendsendungen, die auch irgendwie im dörflichen Milieu spielen, sowas wie Rosenheim-Cops. Genau. Und da ist ja auch der eine Kommissar, der aus der Stadt reinkommt und quasi so das Dorfleben so ein bisschen in Frage stellt und so und auch ein bisschen der Aufreißertyp ist, so wie hier John Hamm. Also diese Strukturen, die findet man immer wieder. Und das Gleiche gibt's auch bei Mord mit Aussicht, das ja auch total beliebte so Schmunzelkrimiserie war in Deutschland.
Und da habe ich dann jetzt nochmal eine große Frage an euch zu dieser Thematik, denn das Genre-Kino ist ja oft verschrien in intellektuelleren Kreisen und sowas und dann kommen natürlich die richtigen Filmkenner-Kennerinnen immer zur Ehrenrettung und sagen, nein, das ist auch politisch, das ist auch interessant, das ist auch spannend oder es ist einfach besonders unterhaltsam, gerade aufgrund seines Kitsches und seiner Melodramatik zum Beispiel. Und meine Frage ist jetzt so ein bisschen, geht das eigentlich auch in gut? Also sicherlich können wir Qualitäten finden an Wild Mountain Time, weil die irgendwie drüber sind, weil man hier ein paar Sachen anders macht, aber normalerweise haben wir beim Heimatfilm ein sehr traditionelles, sehr verengtes Denkbild, wo verschiedene großstädtische Identitäten, Sachen der Moderne immer eher kritisch gesehen werden. Man muss immer eher zurückkommen. Wobei man solche Tropes ja auch da drin brechen könnte wahrscheinlich. Und meine Frage ist so ein bisschen, kann man es auch gut machen, denn dieser grundsätzliche Konflikt, also Urbanisierung, Hyperkapitalismus, die Vereinsamung in der Großstadt zum Beispiel. Ja, also es ist ja so, dass wir uns aus auch guten Verhältnissen auf eine Art familiären vielleicht wegbewegt haben, die wir noch nicht richtig durch Freundschaften ersetzen konnten. So geht Heimatkino auch in gut?
Weiß nicht, also mir fehlt die ganze Zeit nur ein Gegenbeispiel ein, wo ich finde, das ist eigentlich im weitesten Sinne ähnlich, aber es ist jetzt eine Miniseries, aber ich würde das jetzt einfach mal mit dazu zählen. Ich fand zum Beispiel Broadchurch, zumindest die erste Staffel, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ziemlich gut und das ist eigentlich vom Prinzip her auch ähnlich. Also so ein abgehalfterter Kriminaloberkommissar kommt aus London da in diese dörfliche Gegend, wo sich alle kennen. Da gibt's einen Mordfall, okay, das gibt's jetzt bei Heimatfilmen nicht.
Stimmt, aber Krimi
aber im Endeffekt
Muster,
ist es auch schöne Landschaft und so und wird auch viel gezeigt, aber es wird halt viel mehr mit Dialog gemacht und es ist halt deswegen kein wirklicher Heimatfilm. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, also ob ihr das nachvollziehen könnt, was ich gerade meine, weil das irgendwie ein bisschen ähnlich ist halt. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Ist wirklich bei mir Ewigkeiten unterm Radar. Hab immer gedacht, das ist scheiße, weil manchmal gehe ich immer nur von den Netflix-Anzeigebildern aus irgendeinem Grund und befinde die dann für scheiße, obwohl ich nicht mal einen Trailer gucke. Ich bin da irgendwie zu visuell manchmal und ich fand das immer so ein bisschen Depri sah das aus, das Bild, diesen Banner. Hab's dann irgendwie noch nicht mal angeguckt. Kann ich sehr empfehlen. Ist wirklich, also die erste Staffel zumindest ist wirklich auch abschließend, kann man sich die eine Staffel angucken. Sehr, sehr zu empfehlen, fand ich. Ein super, super guter gemachter Krimi mit lauter Twists und man fiebert richtig mit und so. Und sehr gute Dialoge, also echt sehr gut gemacht. Aber das ist das Einzige, wo ich annähernd komme an eine Beantwortung deiner Frage, Christian. Also ich weiß es halt nicht ganz genau. Ich finde, wie ich ja schon vorhin meinte, so ich sehe das alles nicht so ganz so, kann aber auch daran liegen, dass ich jetzt mir nicht so mega viele Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe es einfach auf mich wirken lassen, den Film, habe relativ schnell mich auch damit abgefunden, wie der so ist, was da so abgeht und das ist vielleicht, ja doch, warte mal, das ist eigentlich ein ganz gutes Argument, weil man, glaube ich, relativ schnell und nur mit dem Trailer schon weiß, das ist so ein bisschen Quatsch, weißt du, in Anführungszeichen, dass man eigentlich mit einer gewissen Leichtigkeit auch an diesen Film rangeht, weißt du, ich meine, und dann hat das schon Bock gemacht, also ich bin da auch, also ich fand das irgendwie schon, ich bin dabei klarer, ich fand's eigentlich auch, aber wir können ja gleich noch ein Fazit machen, aber ich fand's eigentlich irgendwie, also ich habe mich jetzt unterhalten gefühlt ganz gut. Und wenn das bedeutet, dass ich eigentlich vielleicht sogar im Tiefen meines Herzens Heimatfilme mag, dann muss ich das mal erforschen und vielleicht heute Abend mir mal schön einen Pilcher reinziehen. Aber ja, so würde ich das ungefähr beschreiben, auch wenn es die Frage nicht wirklich beantwortet.
Ja, doch, finde ich eigentlich schon. Clara, wie ist bei dir? Kann man das Genre noch retten?
Also generell, glaube ich, würde ich dem Heimatbegriff schon sehr kritisch gegenüberstehen und glaube, dass man generell Heimatfilme mit Vorsicht genießen sollte. Bei dem Film konkret finde ich einfach auch, dass er Spaß macht, weil er einfach so absurd ist und witzig ist. Ob mir noch ein guter anderer Heimatfilm einfällt, also es fällt mir schwer, weil man ja unter dem Heimatfilm natürlich auch eher so Geschichten à la Rosamunde Pilcher sieht und das natürlich problematisch ist, weil das natürlich auch unter diesem Heimatbegriff total instrumentalisiert werden kann und natürlich Werte vertritt, die oft sehr einseitig sind und konservativ, die ich so nicht vertrete. Was mir da noch eingefallen ist, was eigentlich in einer ähnlichen Gegend spielt, ich glaube, es spielt aber in Schottland, ist dieser Film, wo es um eine schwule Liebesgeschichte geht, God's Own Country. Ich glaube, den gab es mal auf Netflix. Da habe ich ihn auf jeden Fall geschaut. Und da wird Natur auch total schön inszeniert, aber auch als schmutzig und auch als anstrengend. Und dort wird tatsächlich, anders als im Heimatfilm, auch gesellschaftliche Aspekte, also wie Schwulenfeindlichkeit und Scham und solche Aspekte mit reingenommen. Also das würde ich als positives Beispiel nennen können, was quasi in der ländlichen Gegend und mit einer Geschichte verbunden ist, wo es auch um Erbe und Fortführung von Familienbesitz oder Familientradition geht.
Ja, ihr habt jetzt schon viel gesagt. Ich denke auch als, ich will es gar nicht Guilty Pleasure nennen, weil das auch mal so ein komischer Begriff ist und Ironie, als Pleasure kann man das auf jeden Fall schauen, solche Sachen. Man kann sich das als vielleicht auch stupide Genrekost, kann man sich mal so Heimatfilme anschauen und irgendwie fragen, resoniert das mit mir nicht, finde ich das unangenehm. Da kann man sich auch tatsächlich selbst so ein bisschen erkennen und drüber nachdenken. Ich denke aber, wenn man einen guten Heimatfilm machen will, dann muss man diese Thematiken, die da drin sind, halt tatsächlich ernst nehmen und sich fragen, was man über Gesellschaft erzählen will, wie ist die Figurenkonstellation, wie ist hier dieser Begriff der Natur verbunden. Das ist ja auch alles, was gesellschaftlich konstruiert ist, was es gar nicht so richtig gibt, halt Natur. Das ist etwas, was wir irgendwie erfunden haben. Deswegen, ich glaube, man kann das sehr, sehr spannend machen. Und es gibt bestimmt auch Beispiele, die mir jetzt nicht einfallen. Nur man muss dann schauen, so welche Bausteine haben wir normalerweise in diesem Genre und wie man jedes Genre halt weiterdenkt. Irgendwie, was kann man da jetzt nochmal anders machen? Können die Leute vielleicht andere Identitäten haben, als wir normalerweise im Heimatfilm haben? Können die Leute, kann der Plot sich irgendwie in eine andere Richtung drehen? Ich habe mir zum Beispiel gedacht, dieser Film, ich hätte den spannender gefunden, wenn es keine Liebe am Ende gewesen wäre, sondern sie in ihren Identitäten verharrt hätten und einfach gesagt hätten, aber wir sind jetzt einfach in einer Freundschaft zusammen. Wir leben in unserer komischen eigenen Welt und sind jetzt in einer Freundschaft und übernehmen jetzt den Hof und so wird dieses traditionelle System irgendwie überkommen oder sowas. Das hätte ich hier zum Beispiel nicht so schlecht gefunden. Also ich denke, man kann da auf jeden Fall andere Auswege finden und andere Sachen damit umzugehen. Und wenn man halt nie einen Heimatfilm gesehen hat, dann kann man das natürlich trotzdem zum Spaß irgendwie sich mal anschauen. Das war auch meine Frage an dich, Donny, immer am Ende. Muss man Wild Mountain Time gesehen haben?
Oh, das ist natürlich, ah, das so zu formulieren, ist natürlich interessant. Ich sage, nee, da muss ich mit Nein beantworten. Also muss man jetzt nicht gesehen haben. Aber es schadet nicht. Also wenn man irgendwann sich in der Situation wiederfindet, dass dieser Film angeworfen wird, sei es aus Versehen, durch Eigenverschulden oder bei einem Date oder bei einem fantastisch gemütlichen Freundschaftsabend, bei welchen Freunden auch immer, die diesen Film anschmeißen, dann kann man den schon vor sich hin plätschern lassen. Ich muss da wiederholt klar recht geben, wie du schon ganz am Anfang meintest, also und ich auch schon ganz früh eingeordnet habe, so bevor die ganzen Phasen der Kritik kamen, ne? Es hat natürlich seine Schwächen, auch die ganzen Akzente und wie Irland dargestellt wird, so ein bisschen klischeehaft, Heimatfilm, das ganze Thema, aber unterm Strich kann man ja auch manchmal sich einfach mal fragen, hat mich der Film unterhalten oder nicht? So, ob er jetzt dumm war oder nicht, ob er teilweise vielleicht fragwürdige Aussagen hat oder nicht. Ich finde, manchmal heutzutage ist man zu schnell, alles zu sezieren und danach so zu sich zu denken, oh, den darf ich eigentlich nicht gut finden, weil so und so. Weißt du, manchmal ist ein erster Eindruck auch okay und mich hat er unterhalten. Und nicht nur auf der Ebene, dass ich das alles so absurd und lustig finde, sondern eher so nach 10, 15 Minuten ist man halt drin in der Welt. Und es ist wie so oft bei vielen im Leben, wenn man es schafft, sich auf was einzulassen und ein bisschen den Zynismus und die Analysebrille mal kurz wegzustecken. Und dann kann man da schon Spaß mit haben. Also so würde ich es zusammenfassen. Ich habe gesagt eine 4 von 10 am Ende, aber das macht jetzt nicht, also klingt jetzt ein bisschen kontra zu dem, was ich jetzt gerade zu meiner Einordnung, aber irgendwie ja, macht es trotzdem Sinn. Also es gibt einige 4 oder 5 von 10 Filme, wo ich auch sage, die habe ich jetzt nicht gehasst, aber um über eine 5 zu kommen oder sowas in meinem Kopf muss da schon mehr passieren und da muss schon irgendwie generell auch dialogisch und vor allem handlungsmäßig was Interessanteres passieren. Aber ansonsten, ja, plätschert halt vor sich hin, kann man sich mal einen schönen Abend machen und ein bisschen ablollen, glaube ich.
Clara, wie ist bei dir? Muss man sich das jetzt sofort anschauen?
Nee, muss man nicht. es ist halt tatsächlich einfach ein Film, finde ich, für wenn man einen Kater hat, für wenn man abends nach Hause kommt und total doll gearbeitet hat und total fertig ist. Es ist ein Film, der viel zu spät rauskommt, weil ich glaube, er wäre richtig gut für den Lockdown gewesen, wenn man irgendwo depressiv zu Hause rumhängt. Jetzt ist der eigentlich gar nicht mehr so brauchbar. Jetzt hat ja alles offen. Also mir hat der Spaß gemacht, aber du musst dir den nicht angucken da draußen. Also
das rate ich dir auch nicht, aber ich finde, man kann das schon machen. Ich finde, das Seltsamste an diesem Film ist eigentlich das, was den Film am interessantesten macht, denn irgendwie passiert in der Mitte des Films halt irgendwie gar nichts. Also man würde ja denken, zwei Leute, die müssen zusammenkommen, es muss ja irgendwelche Hindernisse geben, aber das einzige Hindernis, was hier eigentlich existiert, ist natürlich, dass die Gesellschaft so verknöchert ist, aber gleichzeitig, dass die das irgendwie nicht hinkriegen und dadurch baut der Film das so unnötig lange auf, dass sich das dann in dieser total aufgeladenen letzten halben Stunde so wahnsinnig hochsteigert, dass ich das schon sehenswert finde. Und gerade wenn man es aus Emily Blunts Richtung liest, so als, na klar, es ist einerseits ein stereotypes Frauenbild, weil sie so schmachtet, aber andererseits finde ich das so ein bisschen stark, dass sie halt so doll Bock auf ihn hat und am Ende wirklich versucht, ihn halt ewig festzunageln, deswegen kann man den schon gucken. Donny, hast du sonst was Gutes gesehen?
Ich habe leider nur eine Serie vorzuweisen, aber ist im Endeffekt wie ein langgezogener Film. Das ist auch so, ich habe ja vorhin bei Birdshots genau das Gleiche gesagt. Ich gucke in letzter Zeit nicht viele Filme, tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber ich kann Halston empfehlen auf Netflix, also die Geschichte von dem amerikanischen Modedesigner. Wahnsinnig gut gemacht mit Ewan McGregor in der Hauptrolle, fantastisch gespielt. Das ganze Thema ist ein bisschen oberflächlich, finde ich. Ich weiß nicht, ob jetzt, also wenn man jetzt krass modevisiert ist, dann sieht man das mit ein bisschen mehr wahrscheinlich Bedeutung. Ich finde das ja alles so, diese ganze Model-Mode-Welt so ein bisschen oberflächlich und nicht wirklich so wichtig. Aber trotzdem ist es halt so gut inszeniert und auch so gut gespielt. Und ey, das ist wirklich einfach echt eine saubere Nummer und geht, glaube ich, auch nur 5 oder 6, so eine Miniseries. Das kann ich empfehlen. Ich bin bei Folge 3 und kann es also sozusagen jetzt schon empfehlen. Ich glaube, das wird sich auch so halten, die Qualität, bis zum Ende.
Ja, Clara, hast du irgendwas?
Leider kein Film.
Irgendwas noch dabei für uns?
Ja, mein letzter Film war Rosamunde Pilcher. Liebe und Leidenschaft, nee, kann ich leider nicht empfehlen, aber ich habe als letztes geguckt, als Serie, Master of None. Das passt vielleicht auch zum heutigen Film, weil das auch ziemlich viel in so einem Landhaus spielt. Das hat mir gut gefallen. Ansonsten ein Film, der auf jeden Fall auch zu unserer Thematik heute passt, aber total tolles, gesellschaftskritisch und total toll fotografiert ist All That Heaven Allows von Douglas Sirk. Das ist ein deutscher Regisseur, der im Nationalsozialismus nach Amerika gegangen ist und dort in Hollywood angefangen hat und richtig tolle Filme gedreht hat. Und da hat zum Beispiel auch der Katz Discord einen großen Dienst erwiesen. Und da gibt es ganz tolle, liebe Leute, die mir solche Filme empfehlen und den habe ich gesehen und bin hin und weg und habe ihn mir auf DVD sogar geholt und kann den immer wieder schauen. Also All That Heaven Allows von Douglas Sirk ist richtig, richtig schön. kann ich empfehlen.
Ach so, noch, wenn ich gehe ja nicht ohne einen Filmtipp raus, weil es gibt einen Filmtipp, den ich immer mache seit Jahren, egal wo ich bin, wenn mich jemand fragt. Mein Lieblingsfilmtipp, weil ich immer noch denke, der ist leider zu sehr unter dem Radar, ist einer meiner Lieblingskomödien, Office Space. Das würde ich gerne empfehlen. Mit unter anderem Jennifer Aniston und sowas. Und irgendwie gefühlt kennen den immer viel zu wenig Leute, finde ich. Ist ein sauwitziger Film und den könnte ich mir auch immer wieder angucken. Office Space kann man, glaube ich, auch tatsächlich mittlerweile auf Netflix gucken, bin mir aber nicht ganz sicher, aber ansonsten, der lohnt sich für einen Fünfer oder so. Passt schon.
Na cool, dass du sagst, weil den habe ich auch echt ewig auf meiner Liste schon.
Oh ja, musst du unbedingt gucken, wirklich. Ja. Ist ein absoluter Klassiker. Auch ganz viele Gags hat der, wo sich spätere große Comedy-Filme sozusagen, wo der zitiert wird und sowas. Das ist wirklich so ein ganz eigenartiger, besonderer Film, der irgendwie so einen mega Nerv trifft, so von dem, so ein bisschen Stromberg-mäßig auch so diesen Alltagstrott vom im Büro arbeiten, der das super gut aufbricht mit so einem witzigen Twist, aber mehr will ich nicht verraten, aber den habe ich bestimmt schon 20 Mal gesehen und den empfehle ich eigentlich immer, weil ich immer denke, das ist so ein Tipp, der wirklich ein Tipp ist, weil der irgendwie, wie gesagt, bei vielen Leuten gar nicht auf dem Schirm ist und die Leute freuen sich eigentlich immer, wenn sie dann ihn gucken und sagen, danke, von daher Office Space,
bitte. Nice. Schön. Haben wir die Empfehlung auch noch drin. Und ja, euch beiden, ey, vielen Dank, dass ihr mit mir so lange über White Mountain Time gesprochen
habt. Sehr gerne, danke für die Einladung.
Jo, danke.
Und in der nächsten Woche wagen wir uns an das nächste Phänomen ran. Und zwar spreche ich mit Lisa Ludwig und Lara Kalbert über Pretty Guardian Sailor Moon Eternal. Es gibt zwei neue Sailor Moon Filme auf Netflix. Die Serie haben sie irgendwie nochmal neu rausgeholt. Und wir wollen mal darüber sprechen, was war eigentlich das progressive Potenzial davon? War das alles so cool? Was haben wir da eigentlich in unserer Kindheit gesehen und was machen die jetzt mit dem Franchise? Das gibt's hier nächste Woche. Bis dahin, viel Spaß in den wiedereröffneten Kinos und beim Streamen. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Oh, the summertime is coming and the trees are sweetly blooming and the wild mountain thyme rolls around the blooming heather. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pluck wild mountain thyme all around the blooming heather. Will you go, lassie, go? I will build my love a tower near yon pure crystal fountain, and on it I will pile all the flowers of the mountain. Will you go, lassie, go? And we'll all go together to pluck wild mountain thyme all around the blooming heather. Will you go, lassie, go? We'll all go together to pluck wild mountain thyme all around the blooming heather. Will you go, lassie, go? Will you go, lassie, go? Will you go, lassie, go?
Cut ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen auf Twitter @chr_eichler, eine Mail schreiben, cutspodcast@yahoo.com. Der Podcast ist auch auf Instagram und hat auch einen eigenen Twitter-Account, wo wir immer posten, wenn die neuen Folgen rauskommen. Also da könnt ihr überall mal reinfolgen und uns kontaktieren, wenn ihr wollt. Und an dieser Stelle danke ich wie immer den Leuten, die Cuts erst möglich machen. Das sind zum einen unsere Studio-BossInnen, nämlich Grace Berlin, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Und unsere weiteren ProduzentInnen: Katharina, Marie Schubert, Josef Meyer, Thomas Steele, Mareike Mössner, Sebastian Kump, Nils Schuckenberg, Lukas Sieber, Daniel Jürgens, Mirko Mushoff, Peter Bötsch, Jens Bahr, Marco Naujok, Simon Popp, Timo Gerdau, Alexander Saadloh, Michael Urbanovic, Theodor Brotmann, Björn Becher, Boris Klemko, Jakob Jockers, Philipp R., Hubert Binjak, Sven Kundler, Sebo McPowers, Jonas Helmerichs, Valentin Tischer, Eik Stankiewicz, Tobias Breitwieser, Michael Schill, Max Gilbert, Florian Wittenbecher, Falk Schietschmann, Michael Kanzia, Leon Herrmann, Stefan Ziede, Ralf Kienzler, Disappointed Miyazaki, Andreas Siegmann, Christian Kaufmann, Martin Leistner, Moritz Bartel, Nikolas Dietz, Gerrit Schlaf, Jonathan Hilgenfeld, Malte Springer, David Wieching, Dominik Hochholzer, Regula Weber, Arne Leonardo, Christoph Zollner, Jörg Giese, Marius Stein, Alfred Neumann, Hans Olo, Marcel Beermann, Sarah Eliport, Thomas Kustermann, Stefan Eliport, André Holstein, Elisabeth Fulda, Martin Schober, Matthias Nauhaus, Luis Sir Axelot, Nikolai Puke, Tobias Walter, Jon Eden, Heiko Dörr und meiner Oma. Bis zum nächsten Mal oder vorher im Discord.